Einen wunderschönen guten Abend. Ich freue mich, dass ihr alle gekommen seid. Ich habe heute viel vor mit euch, muss ich ganz ehrlich sagen. Deswegen möchte ich keine Zeit verlieren. Lasst uns aufstehen, kurz zusammen beten. Gott, unser Vater, wir sind dir von ganzem Herzen dankbar dafür, dass wir ein wunderbares Wort haben, ein wunderbares Buch haben, eine wunderbare Anleitung für unser Leben. Danke dir für die Lebensbilder und die Beispiele, die wir aus deinem Wort ziehen dürfen. Danke dafür, dass wir dadurch sehen können, wie du bist und wie wir sein sollten. Und ich bitte dich, dass du uns darin segnest. Segne auch, wenn wir heute das Lebensbild von Lot betrachten werden. Und wir danken dafür, dass wir es haben dürfen. Segne uns bitte. Amen. Wir nehmen Platz. Ich steige ziemlich schnell ein. Bevor wir uns an diesen Text herannahen, ein paar Fragen vorweg. Wer war Lot? Ich gehe noch ein bisschen weiter. War Lot ein gerechter Mann? Ein gläubiger Mann, wie wir ihn heute bezeichnen würden? Ja, okay. Dann schlagt man mit mir zusammen 2. Petrus 2, Verse 7 und 8 auf. Da können wir es nochmal nachlesen. Das wird unmissverständlich deutlich. 2. Petrus 2, Verse 7 und 8. Dort heißt es, während er den gerechten Lot herausrettete, der durch den zügellosen Lebenswandel der Frevler geplagt worden war. Denn dadurch, dass er es mit Ansehen und mit Anhören musste, quälte der Gerechte, also Lot, der unter ihnen wohnte, Tag für Tag seine gerechte Seele mit ihren gesetzlosen Werken. Also Lot war definitiv ein gerechter Mann. Wodurch wurde Lot gerecht? Genau, durch Glauben werden wir gerecht. Das ist Standard. Genauso war es bei Abraham und auch bei Lot wird das nicht anders gewesen sein. So, und worin bestand der Unterschied zwischen Abraham und Lot? Zwischen ihrem Glauben. Wenn wir so die beiden anschauen, dann wissen wir, beide sind aus Ur ausgezogen. Ganz unten aus Mesopotamien sind beide ausgezogen. Dann sind beide nach Haran gekommen, sind in Haran stecken geblieben und sind aus Haran wieder weitergezogen. Beide gleich. Und irgendwo in diesen beiden Entscheidungen wird wohl der Glaube Lots eine Rolle gespielt haben. Vermute ich mal, kann ich nicht genau sagen. Aber Gott hat ihm diesen Glauben dann irgendwo an irgendeinem Punkt zur Gerechtigkeit angerechnet, sodass Lot auch ein Gerechter und Gott ihn als Gerechten sah. Dann wissen wir, beide waren Fremdlinge in dem Land. Beide. Beide waren reich. Auch das wissen wir. Dann wissen wir, beide hatten sie keine wirklichen Nachkommen. Abraham hatte überhaupt keine Kinder. Und Lot, der hatte vielleicht gar keine Familie. Der wird in der ersten Zeit immer nur alleine erwähnt. Später hatte er eine Frau gehabt und zwei Töchter, aber keine männlichen Nachkommen. Das wissen wir auch von Lot. Dieser Unterschied wird in unserem heutigen Text dann sehr deutlich werden. Wir werden heute sehen, wo da der Unterschied zwischen den beiden ist, zwischen Abraham und Lot. Wir werden sehen, welche Auswirkungen das Leben dem Glauben gemäß auf die Familie des Einzelnen hat. Welche Auswirkungen hat Abrahams Leben auf seine Familie gehabt und welche Auswirkungen hat Lots Leben auf seine Familie gehabt, auf die Familie von Lot. Und wir werden heute auch sehen, wie ernst Gott sogar seine ungehorsamen, bedeutungslosen, würden wir sagen, Kinder nimmt. Damit wir dieses Kapitel verstehen, müssen wir etwas zurückgehen. Es tut mir leid, dass ich heute schneller spreche. Ich habe 14 Seiten, ich muss die irgendwie durchkriegen. Nein, ich werde aufpassen. Okay, lass uns jetzt ins erste Buch Mose gehen. 1. Mose, Kapitel 13. Könnte ich jetzt bitte das Bild haben von meinem Rechner? Ja, sehr gut. Sehr schön. Man kann es sehen. Okay. 1. Mose, Kapitel 13. Wir beginnen bei Vers 1. Das ist einfach nur, damit wir die Geschichte folgen können, damit wir uns die Situation, damit sie für uns greifbar wird. Dort heißt es, und Abraham zog mit seiner Frau und mit allem, was er hatte, auch mit Lot, von Ägypten hinauf in den Negev. Also von Ägypten ist wenn wir die Karte anschauen, noch weiter links. Und jetzt zieht er hoch. Negev ist, ja, das kann man unten ganz leicht sehen, also Negev, Südland und so weiter. Da ist es schön warm, da ist Wüste, da wächst nicht so viel, da sind sie gelandet. Überall wird Lot mitgeschleppt und immer wieder wird er alleine erwähnt. Immer wieder wird Lot alleine erwähnt. Wahrscheinlich ist er an dem Zeitpunkt auch noch nicht verheiratet gewesen. Sie ziehen aus Ägypten hinauf in den Negev. Dann lesen wir in Vers 2, Abram war sehr reich. Vers 3, und er zog weiter von einem Lagerplatz zum anderen, vom Negev her bis nach Bet-El. Also er zieht von der Wüste hoch. Ich hoffe, dass man das erkennt. Bet-El ist, genau, wunderbar, vielen, vielen Dank. Er ist etwas weiter links von diesem roten Punkt und dem Pfeil. Da hoch ziehen sie. Bis zu dem Ort, wo sein Zelt zuerst gestanden hat, und das ist zwischen Bet-El und Ai. Und das müsste so ungefähr dort sein, wo der rote Punkt jetzt ist, mit dem Pfeil. Ja? Weiter oben, genau, da irgendwo dazwischen werden sie sich positioniert haben. Etwas höher in den Bergen, merken wir, dieses Dunkelbraune zeigt eine Erhöhung in dem Land an. Vers 5, aber auch Lot, der mit Abram ging, hatte Schafe, Rinder und Zelte, und das Land ertrug es nicht, dass sie beieinander wohnten. Und dann Vers 7, und es entstand Streit zwischen den Hirten von Abram und von Lot. Und Vers 8, da sprach Abram zu Lot, es soll doch nicht Streit sein zwischen dir und mir. Vers 9, steht dir nicht das ganze Land offen, trenne dich von mir, willst du zur Linken, so gehe ich zur Rechten. Vers 10, da hob Lot seine Augen auf und sah die ganze Jordanaue, denn sie war überall bewässert, wie der Garten des Herrn, wie das Land Ägypten. Das kann man hier sehr deutlich sehen. Ja? Also dieser Streifen um den Jordan herum, das ist dieser Streifen in der Mitte, ist schön grün, ist eigentlich der grünste Teil im ganzen Land Israel. Ich weiß nicht genau, ob das Tote Meer dort damals schon gewesen ist. Das weiß ich nicht. Vielleicht war es aber auch nur viel kleiner. Ich will da keine Behauptung aufstellen. Auf jeden Fall, dieser Landstreifen war sehr grün, sehr fruchtbar und sehr verlockend. Und deswegen ist es auch nicht, wir lesen weiter, bis nach Zoar hinab. Zoar ist unterhalb des Toten Meeres, genau der Punkt dort. Sehr schön, vielen Dank. Also die Kommunikation passt perfekt. Genau, bevor der Herr Sodom und Gomorra zerstörte, war das ein wunderbares Land. Vers 11, darum erwählte sich Lot die ganze Jordanaue und zog gegen Osten. Würde man uns die Wahl stellen, es wäre schwer, sich dagegen zu entscheiden. Es wäre wirklich schwer. Ja, also es war wirklich verlockend, dieses Land. Vers 12, Abram wohnte im Lande Kanaan und Lot wohnte in den Städten der Aue und er schlug sein Zelt auf bis nach Sodom hin. Also bis ganz unten hin zog er seine Zelte und positionierte seine Herden. Er erwählt sich das fruchtbare Land, dann wohnt er nicht mehr als Hirte im Land, sondern er wohnt in den Städten dieser Auengegend, das heißt, es ist ein sehr tiefes Land, das ist eine Talgegend, die ist sogar unterhalb des Meeresspiegels, vielleicht damals noch nicht, aber auf jeden Fall heutzutage. Mit anderen gottlosen Menschen zusammen lebt Lot, auch als Gerechter, schon da, und er breitet sich bis nach Sodom aus. Also irgendwas an dieser Stadt scheint ihn zu ziehen und scheint anziehend für ihn zu sein. Also aus irgendeinem Grund möchte er oder schlägt er seine Zelte bis da vorne hin auf. Das Problem an dieser Stadt ist aber, Vers 13, aber die Leute von Sodom waren sehr böse und sündigten schlimm gegen den Herrn. Das habe ich mir nicht ausgesagt, das steht so in unseren Bibeln. Also sie waren sehr böse, sie sündigten schlimm gegen den Herrn. Dieses böse Verhalten war also sehr offensichtlich und sehr deutlich. Gott sagt über Sodom, wir schlagen jetzt auf Kapitel 18, Vers 20, dort heißt es, hatten wir letztes Mal gehabt, Kapitel 18, Vers 20, und der Herr sprach, also zu Abraham, das Geschrei über Sodom und Gomorra ist groß und ihre Sünde ist sehr schwer. Auf wessen Geschrei hört Gott sehr genau? Wenn wer schreit, hört Gott sehr genau zu. Waren da bußfertige Sünder? Waren da Gerechte? Kinder und noch? Witwen, Waisen, Arme, Kinder, das sind immer diese Personen. Auf dieses Geschrei hört Gott sehr genau und das erbost ihn, wenn diese Menschen schreien. Und wir lesen einmal, warum Gott diese Stadt verderben musste. Wir schlagen einmal auf Hesekiel 16, Verse 49 und 50. Ich weiß, einige werden Schwierigkeiten haben, das zu finden. Jesaja, Jeremia, Hesekiel. Das sind einer der drei großen Propheten. Jesaja, Jeremia, Hesekiel. Okay, Hesekiel 16, Verse 49 und 50, dort heißt es, siehe, das war die Sünde deiner Schwester Sodom. Und Doppelpunkt. Hochmut, Speise in Fülle und sorglose Ruhe. Sind das Sünden? Hochmut ja, aber Speise in Fülle und sorglose Ruhe ist keine Sünde, definitiv nicht. Aber das wurde ihr und ihren Töchtern zuteil, also den Städten, die drumherum waren, aber dem Armen und Bedürftigen reichten sie nie die Hand. Gott beschenkte sie mit Reichtum, mit Speise in Fülle, mit sorgloser Ruhe, aber dem Bedürftigen reichen sie niemals die Hand. So steht das hier. Vers 50, sondern sie waren stolz und verübten Groll vor mir, deswegen habe ich sie auch hinweggetan, als ich es sah. Das sagt Gott über diese Stadt. Sie wissen ziemlich genau, was da los ist in dieser Stadt und wir gehen noch weiter. Wir wissen, Gott achtet sehr auf das Geschrei von Armen und Bedürftigen. Das wurde uns auch an uns gerichtet im Jakobusbrief. Ja? Wenn Arme und Notbedürftige um uns herum schreien, dann wird es sehr schwierig für uns. Jetzt geht's weiter. Ein weiterer Grund für Gottes Urteil über Sodom ist, jetzt schlagen wir einmal den Judasbrief auf. Judas, da ist nur ein Kapitel, Vers 7. Dort heißt es, wie Sodom und Gomorra und die umliegenden Städte, die in gleicher Weise wie diese die Unzucht bis zum äußersten trieben und anderem Fleisch nachgingen, nun als warnendes Beispiel dastehen, indem sie die Strafe eines ewigen Feuers zu erleiden haben. Wir haben gerade in Hesekiel gelesen, dort hieß es, in Vers 50, und verübten Groll vor mir. Und diese Groll werden uns in Judas 7 beschrieben. Sie haben Unzucht, das heißt Unzucht, also sexuelles oder die Ausleben der Sexualität und Perversion in exzessiver Weise ausgelebt. Und das war für diese Gegend von Sodom normal. Also Unzucht und Perversion in exzessiver Weise, also ohne irgendwelche Schranken. Und hier steht, sie jagten anderem Fleisch nach. Sie gingen anderem Fleisch nach. Das meint in jedem Fall, dass sie homosexuell waren und Homosexualität ausgelebt haben. Das werden wir auch gleich sehen. Und vielleicht geht es noch weiter. Einige Ausleger sagen, dieses andere Fleisch, sie lebten in sexueller oder sie lebten sexuellen Umgang mit Tieren. Auch das könnte kennzeichnend sein für diese Stadt. Gott will diese Städte aufgrund ihrer himmelschreienden Sünde vernichten. Wir haben gesehen, was da vorgeht in dieser Stadt. Und in 1. Mose 18, jetzt bleiben wir etwas mehr in diesem Text, 1. Mose 18, 21, da sagt Gott, darum will ich hinabsteigen und sehen, ob sie es wirklich ganz nach dem Geschrei über sie getrieben haben, das vor mich gekommen ist. Oder ob nicht. Ich will es wissen. Das ist faszinierend über Gott. Gott weiß ganz genau, was da vorgeht. Das ist für Gott kein Geheimnis. Und trotzdem sagt Gott, ich gehe jetzt da runter und ich will das ganz genau wissen, ob das sich wirklich so verhält oder ob es anders ist. Das ist wunderbar. Auf dem Weg dahin schaut er bei Abraham vorbei. Abraham ist mittlerweile weitergezogen nach Mamre. Könnte ich bitte die Karte noch einmal haben? Genau. Mamre ist jetzt der andere rote Punkt, der so in der Mitte vom Toten Meer auf der linken Seite ist. Genau, das ist Mamre. Dort ist Abraham jetzt immer noch im Bergland, immer noch im kargen Land. Also da wächst nicht so viel. Er muss sich Mühe geben, um seine Herden durchzubringen. Gott lässt sich bereitwillig einladen von Abraham. Auch das ist ein wichtiger Punkt, wichtig zu beobachten. und er teilt ihm mit, was er mit Sodom vorhat, und dann gehen die beiden Engel weiter nach Sodom. Sodom ist von Mamre circa 50 Kilometer entfernt. Wenn man das so sehen kann, so circa 50 Kilometer von unten Sodom bis oben Mamre. Die Engel sind irgendwann nachmittags losgegangen und sind wahrscheinlich ziemlich zügig unterwegs gewesen, sodass wir in Kapitel 19 lesen können. Es heißt, jetzt gehen wir an unseren eigentlichen Text. Kapitel 19, Vers 1, und die zwei Engel kamen am Abend nach Sodom, Lot aber saß in Sodom unter dem Tor. Das ist jetzt die Situation, wo unser Text beginnt. Zuerst erwählte sich Lot diese Stätte. Er sagte, ich möchte gerne dort sein. Dann breitete er sich auf bis nach Sodom. Und in Kapitel 14, da lesen wir, da wohnt Lot schon in Sodom, hat dort ein Haus. Und jetzt sitzt er sogar mit den angesehenen Männern der Stadt unter dem Tor. Und unter dem Torbogen, dort wurden alle wichtigen Dinge geklärt. Man führte Geschäfte, wichtige Geschäfte wurden unter dem Torbogen unter Zeugen abgehalten oder geschlossen. Wichtige Gerichtsurteile wurden unter dem Torbogen gesprochen. Es war eine Versammlung von wichtigen Persönlichkeiten, die sich dort eingefunden hatte, die dort saß. Wir sehen, Lot hat eine gewisse Entwicklung gemacht. Aber wir wissen auch aus dem zweiten Petrusbrief, Lot fühlt sich dort nicht wohl. Ja, er quält seine Seele. Seiner Seele geht es nicht gut dabei. Und trotzdem, mittlerweile ist Lot hier angekommen in Sodom, auch in der Gesellschaft von Sodom. Mittlerweile ist Lot auch schon verheiratet. Er hat mindestens zwei Töchter. Ich nehme stark an, dass Lot in Sodom hineingeheiratet hat. Ich bin aber nicht alleine mit dieser Meinung, aber das würde erklären, warum Lot jetzt diese Position innehat. Wir werden gleich sehen, wie man normalerweise mit Fremden in Sodom umgegangen ist. Das war für die Leute normal, so umzugehen. Wir werden das gleich beobachten können anhand von unserem Text. Aber Lot wird in Ruhe gelassen. Und das könnte mit seiner Heirat zusammenhängen. Das sind noch andere Begründungen. Vielleicht durfte er auch gerade durch diese Heirat dieses Richteramt in Sodom ausfüllen. Er war ein Fremdling. Normalerweise hätte er da nichts verloren, aber er darf dort sitzen. Und das könnte mit seiner Heirat zusammenhängen. Dieser Lot sieht jetzt zwei Fremde auf die Stadt zugehen. Ja, und als er sah, stand er auf. Er wartet also nicht, bis diese beiden Leute näher zu ihm kommen, sondern er geht ihnen entgegen. Er verneigt sich vor ihnen, das Angesicht zur Erde gewandt. Ich denke nicht, dass Lot hier an dieser Stelle wusste, mit wem er es hier zu tun hat, dass es zwei Engel waren. Es waren einfach zwei Männer, die auf ihn zukamen. Aber er möchte gastfreundlich sein. Er begegnet den Männern mit höchster Ehrerbietung. Er redet sehr höflich mit ihnen, Vers 2, und sprach, siehe, meine Herren, kehrt ein in das Haus eures Knechtes. Er demütigt sich gegenüber ihnen, er spricht sehr, sehr höflich zu ihnen, er bezeichnet sich selbst pflegt eine selbstunterwürfige Bezeichnung, drückt somit seine Höflichkeit aus. Er bleibt, und dann sagt er weiter, und bleibt über Nacht und wascht eure Füße, so mögt ihr am Morgen früh aufstehen und euren Weg ziehen. Lot begegnet den Männern sehr ähnlich, wie Abraham das auch getan hat. Da ist kein großer Unterschied. Aber Gott und die beiden Engel nehmen die Einladung Abrahams sofort an. Sie sagen, tu es so, wie du gesagt hast. Bei Lot verhält es sich anders. Wir lesen, sie aber sprachen, nein. Nein, sondern wir wollen im Freien übernachten. Man kann das anders übersetzen, wir wollten auf dem Marktplatz schlafen. Also mitten unter dem ganzen Volk, hier auf der Straße wollen wir schlafen. Und Lot erahnt, beziehungsweise er weiß, was dann folgen würde, was dann passieren würde mit diesen beiden Männern. Und Vers 3 lesen wir, er aber drang sehr in sie. Da kehrten sie bei ihm ein und kamen in sein Haus. Also Lot muss sie richtig überreden, auf seinen Vorschlag einzugehen. Ganz anders als bei Abraham. Entweder es war ihnen sehr unangenehm, in das Haus von so einem lauwarmen Gerechten einzukehren. Oder aber sie wollten wollten Lot diesen Tumult ersparen, der heute Abend folgen würde oder in der Nacht folgen würde. Das wussten sie, was dann passieren würde. Vielleicht wollten sie ihm das ersparen, ich weiß es nicht genau. Auf jeden Fall wollten sie lieber draußen schlafen als bei ihm. Und jetzt lasst uns mal einen Vergleich machen zwischen dem, wie es in Abrahams Haus zugeht und in Lots Haus. Das ist ein ganz wichtiges Detail. Gott ist sehr komprimiert in seiner Darstellung, wie er sein Wort schreibt. Bei Abraham haben wir gelesen, oder wissen wir aus dem Kapitel 18, da ist es sehr heiß. Es ist der Tag, wo der Tag am heißesten ist. Jeder verkriecht sich irgendwo und möchte am liebsten nur Siesta machen. Nur Ruhe und nicht gestört werden. Das ist das, was man dann macht, wenn der Tag am heißesten ist. Und wir lesen Kapitel 18, Vers 6. Und Abraham eilte in das Zelt zu Sarah und sprach, nimm rasch drei Maß Feinmehl, knete sie und backe Brotfladen. Abraham aber lief zu den Rindern und holte ein zartes und gutes Kalb und gab es dem Knecht, der eilte und bereitete es zu. Da ist Hektik. Da ist richtig was los. Alle hören sie auf Abrahams Kommando und respektieren seinen Wunsch, respektieren das, was Abraham an sie weitergeleitet hat. Und was macht Abraham in der Zeit? Oder wenn alles fertig ist? Und Abraham trug Butter und Milch auf und von dem Kalb, das er zubereitet hatte, der Knecht dann, und setzte es ihnen vor und er stand bei ihnen unter dem Baum und sie aßen. Du machst das, du machst das, du machst das und alle tun sie. Und er sagt, geh mal her, hier bitte. Er serviert Abraham. Wie sieht es bei Lot aus? Und wir lesen weiter, Vers 3. Und er, Lot, bereitete ihnen ein Mahl und machte ungesäuerte Brotfladen und sie aßen. Lot macht es alleine. Nicht so wie Abraham. Lot macht es alleine. Seine Familie und auch seine Knechte, niemand kümmert es. Vielleicht waren seine Knechte beschäftigt. Vielleicht haben sie ihn gar nicht drauf. Aber seine Familie, vielleicht haben sie geschlafen. Niemand kümmert das. Lot macht es alleine. Und hier haben wir die erste Anwendung auf unser Leben. Wenn wir uns von Gott und den Überzeugungen der Bibel entfernen, wenn wir als Gottes Kinder sagen, die Bibel ist ganz nett, aber so ganz dem Folgen, nein, das ist mir zu umständlich, dann werden wir ziemlich schnell ziemlich alleine dastehen, so wie es bei Lot gewesen ist. Wir gehen nicht unbedingt selber verloren, das werden wir auch gleich sehen, aber wir werden sehr alleine stehen. Unsere Umgebung nimmt uns nicht mehr ernst und ebenso auch unsere Familie. Wir verlieren an Glaubwürdigkeit. Jakobus sagt, ein Mann mit geteiltem Herzen, unbeständig in allen seinen Wegen, so einer war Lot. Das können wir bei ihm sehr klar sehen. Wir gehen weiter. Dennoch, Lot versorgt sie mit gutem Essen. Er sagt, es wird Sauerteig gebacken oder ohne Sauerteig gebackenes Fladenbrot wird serviert. Es wird in der Zeit, oder wurde damals sehr gerne gegessen. Und dann Vers 4. Aber ehe sie sich hinlegten, umringten die Männer der Stadt das Haus, die Männer von Sodom, jung und alt, das ganze Volk aus allen Enden. Also ist unmissverständlich, die ganzen Männer der Stadt laufen um dieses Haus zusammen. Alle scharen sich um das Haus von Lot. Und dann rufen sie laut zu Lot und sprachen zu ihm, wo sind die Männer, die diese Nacht zu dir gekommen sind? Bring sie heraus zu uns, damit wir uns über sie hermachen, damit wir sie vergewaltigen können. Nichts anderes sagt dieser Ausdruck. Es waren zwei Engel. Vielleicht hatten sie ein sehr stattliches Aussehen. Und diese Männer dieser Stadt sind sehr von ihrer Lust getrieben. Und wir werden gleich sehen, wie sehr. Dabei sind sie laut. Es ist keine Heimlichkeit in dieser Stadt. Sie schreien, sie rufen. Es ist eine öffentlich ganz normale Angelegenheit. Jeder weiß, was dann los ist. Genau das, was wir in Judas 7 gelesen hat, haben. Lot wird das wohl auch gekannt haben. Vers 6 lesen wir, da ging Lot zu ihnen hinaus an den Eingang und schloss die Tür hinter sich zu. Er wusste oder er wollte alle Vorsichtsmaßnahmen ergreifen, um seine Gäste zu schützen. Und er sprach, ach, meine Brüder, versündigt euch doch nicht. Lot versucht, sie zu beschwichtigen. Er redet freundschaftlich auf sie ein. Er stellt sich sogar auf eine Stufe mit ihnen, um irgendwas zu erreichen. Und dann sagt er etwas Erstaunliches, für einen Vater Unglaubliches. Vers 8, siehe, ich habe zwei Töchter, die haben noch keinen Mann erkannt. Zwei Töchter, die noch Jungfrauen sind, die noch recht jung wahrscheinlich sind in ihrem Alter. Diese beiden Töchter waren aber schon verlobt. Und vielleicht waren ihre Verlobten mit in dieser Meute. Denn es heißt, alle Männer, es waren auch Männer. Die will ich zu euch hinausführen, damit ihr mit ihnen tut, wie es gut ist in euren Augen. Nur diesen Männern tut nichts, denn sie sind doch unter den Schatten meines Daches gekommen. Irgendwie scheint Lot keinen Bezug gehabt zu haben zu seiner Familie. Ihm war das Leben dieser beiden Männer wichtiger als seine beiden Töchter. Man kann es löblich auslegen für Lot, dass man sagt, er war einfach so gastfreundlich. Aber ich glaube nicht, dass das der Fall war. Sondern eher zwischen ihm und seiner Familie, da gab es keine wirkliche Bindung. Es wirft einfach einen ziemlich dunklen Schatten auf sein Familienleben, auf das Familienleben von Lot. Und immer noch, deswegen die Eingangsfrage, Lot ist immer noch ein Gerechter, ein Gläubiger. Aber das sind die Folgen von den Entscheidungen, die er in seinem Leben getroffen hat. Die Männer von Sodom sind aber so von ihrer Lust getrieben, dass sie überhaupt nicht darauf eingehen. Wir lesen Vers 9, sie aber sprachen, mach, dass du fortkommst, geh uns aus dem Weg. Und sie sagen, das ist der einzige Fremdling hier und will den Richter spielen unter uns, das kann doch wohl nicht wahr sein. Er will uns sagen, was gut und was richtig ist. Nun wollen wir es mit dir noch schlimmer treiben als mit ihnen. Und sie drangen heftig auf den Mann Lot ein und machten sich daran, die Tür aufzubrechen. So sehr sind sie von ihrer Lust getrieben. Und jetzt greifen die beiden Engel ein. Und wir lesen Vers 10. Da streckten die Männer ihre Hände hinaus, zogen Lot zu sich hinein und schlossen die Tür schnell wieder hinter sich zu. Das muss sehr schnell gewesen sein, wenn da so viele Leute sind. Und jetzt setzen diese beiden Engel ihre göttliche Macht mit ein und zeigen den Menschen von Sodom, mit wem sie es hier eigentlich zu tun haben. Das ist eigentlich so die letzte Weichenstellung, die sie gesehen haben, könnten, sollten. Wir lesen weiter in Vers 11. Und sie schlugen die Männer vor der Haustür mit Blindheit, klein und groß, sodass sie müde wurden, die Tür zu suchen. Sie mühten sich vergeblich, die Tür zu finden. Und hier merken wir wieder, wie die Männer von dieser Lust getrieben sind. Sie sind schon blind. Sie merken, hier ist etwas passiert, was nicht normal war, überirdisch war. Und trotzdem, sie suchen die Tür und finden sie nicht. Jetzt sind die Engel überzeugt, dass es in Sodom wirklich so schlimm wie sie das Geschrei vernommen haben, dass es auch in Sodom nicht mal 10 Gerechte gibt, die in dieser Stadt leben. Und jetzt geht es nur noch darum, Lot und die Seinen aus dieser Stadt zu retten. Wir lesen Vers 12. Die Männer sprachen zu Lot, hast du noch jemanden hier, einen Schwiegersohn oder Söhne oder Töchter? Wer in der Stadt zu dir gehört, den führe hinaus aus diesem Ort, denn wir werden diesen Ort verderben, weil das Geschrei über sie groß ist vor dem Herrn. Und der Herr hat uns gesandt, den Ort zu verderben. Hier merken wir die Vollmacht, die diese beiden Engel haben. Und jetzt merkt auch Lot, dass es wirklich sehr ernst ist. Wir lesen Vers 14, da ging Lot hinaus. Die Meute vor seiner Tür hat sich wahrscheinlich aufgelöst, wie auch immer. Er geht hinaus und redete mit seinen Schwiegersöhnen, die seinen Töchtern nehmen sollten, und sprach: Macht euch auf, geht hinaus aus diesem Ort, denn der Herr, und das ist vielleicht das erste Mal, dass Lot den Herrn vor ihren Ohren erwähnt. Denn der Herr wird diese Stadt verderben, aber er war in den Augen seiner Schwiegersöhne wie einer, der einen Scherz macht. Die machten sich lustig über ihn. Was erzählst du da? Wir lesen weiter, Vers 15. Als nur die Morgenröte aufging, drängten die Engel Lot und sprachen: Mache dich auf. Nimm deine Frau und deine beiden Töchter, die hier sind, damit du nicht umkommst in der Bestrafung dieser Stadt. Sie drängen auf ihn ein, als er aber noch zögerte, ergriffen die Männer ihn und seine Frau und seine beiden Töchter, jeder eine Person an einer Hand, weil der Herr ihn verschonen wollte. Und sie führten ihn hinaus und ließen ihn draußen vor der Stadt. Und das ist eine der schönsten Aussagen hier in diesem so traurigen Kapitel. Weil der Herr ihn verschonen wollte. Gott möchte diese Person verschonen. Er will nicht. Aber Gott möchte ihn verschonen. Zweite Petrus 2, Vers 9 lese ich einmal, nochmal 7, 8 haben wir gelesen, 9 lese ich jetzt. So in Bezug auf Lot, so weiß der Herr die Gottesfürchtigen aus der Versuchung zu erretten. Die Gottesfurcht bei Lot muss man mit der Lupe suchen. Aber uns sagt das Wort: So weiß der Herr die Gottesfürchtigen aus der Versuchung zu erretten, die Ungerechten aber zur Bestrafung aufzubewahren für den Tag des Gerichts. Als sie dann aus der Stadt raus sind, Vers 17, und es geschah, als sie sie hinausgeführt hatten, da sprach einer: Rette deine Seele und schaue nicht zurück, steh auch nicht still in dieser ganzen Umgegend. Rette dich ins Bergland, damit du nicht weggerafft wirst. Es ist bemerkenswert, dass in der ganzen Diskussion oder in dem ganzen Gerede nur immer Lot angesprochen wird. Es wird nur immer zu Lot gesprochen. Vielleicht wird er auch allein als gerecht angesehen. Dass es nur einen einzigen Gerechten gab in der ganzen Stadt Sodom. Nur Lot allein. Seine Rettung steht im Vordergrund. Achtet mal auch weiter, wie Gott und wie der Engel mit ihm spricht. Lot soll in die Berge gehen. Und jetzt kommt eine Situation, die zeigt uns auf, was für ein Gottesbild Lot gehabt hat. Lot soll in die Berge, aber Lot sprach zu ihnen: Ach nein, mein Herr, nein, sieh doch, dein Knecht hat vor deinen Augen Gnade gefunden. Und du hast mir große Barmherzigkeit erwiesen. Wirklich große Barmherzigkeit, dass du meine Seele am Leben erhalten hast. Aber auf das Bergland kann ich mich nicht retten, das Unglück könnte mich ereilen, sodass ich sterben müsste. Gott rettet Lot aus dem größten Übel. Sein Tod ist quasi vor der Tür. Und Gott rettet ihn daraus. Und Lot hat Angst vor irgendwas, was eventuell passieren könnte. Faszinierend. Wir merken, Lots Gottesbild ist wirklich sehr klein, wenn man sein Reden überhaupt irgendwie ernst nehmen kann. Vers 20, siehe, jene Stadt, dort ist so nahe, dass ich dahin fliehen könnte, und sie ist nur klein. Sie ist so klein. Da sind so wenig Einwohner drin. Zoar. Wissen wir, ja? So in der Karte war die Stadt etwas tiefer noch als Sodom und Gomorra. Ach, lass mich doch dahin fliehen. Ist sie nicht klein? Nur, dass meine Seele am Leben bleibt. Bitte, ich möchte dahin, nur damit ich am Leben bleibe. Irgendwie klingt diese Bitte wie ein Hohn auf die ganze Situation. Es ist eigentlich unfassbar, was Lot sich hier herausnimmt. Aber es ist unglaublich, unglaublich, wie Gott auf diese Bitte reagiert. Es ist unglaublich, was für ein Licht das auf unseren Gott wirft. Wir lesen Vers 21, da sprach er, und das sind die Worte Gottes, die jetzt hier gesprochen werden, siehe, ich habe dich auch in dieser Sache erhört, dass ich die Stadt nicht zerstöre, von der du geredet hast. Diese Stadt war nicht besser als die anderen. Und Gott wollte sie mit zerstören. Wir merken hier, wie allwissend Gott ist. Wie allwissend Gott schon vorher weiß, mit welcher Bitte Lot zu ihm kommen würde. Und er sagt, ich habe dich erhört, schon vorher habe ich dich erhört und in meinen Plan eingeschlossen, dass ich diese Stadt nicht zerstören werde, obwohl sie eigentlich mit zerstört werden sollte. Wir merken, Gott nimmt die Bitte von einem armseligen Kind Gottes, von einem Gerechten, den wir als Menschen nicht als gerecht bezeichnen würden, Gott nimmt diese Bitte unglaublich ernst. Gott hat kein Ansehen der Person. Absolut nicht. Wir können von Gott noch sehr, sehr viel lernen. Vers 22, da sagt der Engel zu ihm, eile, rette dich dorthin. Und jetzt kommt die nächste unglaubliche Aussage von Gott. Eile, rette dich dorthin, denn ich kann nichts tun, bis du hineingekommen bist. Daher wird die Stadt Zoar genannt. Gott sagt, ich kann nichts tun, bis du hineingekommen bist in diese Stadt. Auch da, die Allwissenheit Gottes kommt da zum Tragen. Gott nimmt Lot sehr, sehr ernst. Ich kann nichts tun, bevor du nicht in diese Stadt hineingekommen bist. Hier ist die nächste Anwendung an uns. Gott nimmt seine Kinder sehr, sehr ernst. Und wenn du dich unwert fühlst und du meinst, du bist das wertloseste Kind, was Gott je gehabt hat, dann kann ich dir sagen, Gott nimmt dich sehr, sehr ernst. Gott nimmt dich sehr, sehr ernst. Wir gehen weiter, Vers 23. Und die Sonne ging auf über der Erde, als Lot nach Zoar kam. Perfektes Timing, Gott in seiner Planung ist unglaublich, ja. Lot überschreitet die Schwelle von Zoar und die Sonne geht auf und Gott hat gesagt, wenn er morgen kommt, zack, ich muss die Stadt zerstören. Perfekt. Gott ist unglaublich in seinem Timing. Da ließ der Herr Schwefel und Feuer regnen auf Sodom und Gomorra vom Herrn vom Himmel herab. Und er zerstörte die Städte und die ganze Umgebung und alle Einwohner der Städte und was auf dem Erdboden gewachsen war. Alles wird zerstört. Alles wird zerstört. Lots Frau war aber so an diese Stadt gebunden, dass wir weiterlesen. Und Lots Frau schaute zurück hinter seinem Rücken, hinter dem Rücken von Lot, da wurde sie zu einer Salzsäule. Wie das genau abgelaufen ist, weiß ich nicht, kann ich nicht sagen. Ich kann es nicht erklären. Ich vermute mal, dass Zoar eine Stadtmauer gehabt hat. Und sie sind jetzt in dieser Stadt hineingekommen. Sie sind eigentlich in Sicherheit. Und wahrscheinlich waren sie schon innerhalb dieser Stadtmauer. Und vielleicht ist dann Lots Frau hinausgelaufen. Wieder rausgelaufen aus dieser Stadt heraus, um zu sehen, was da passiert. Vielleicht hatte sie es bis jetzt noch gar nicht realisiert. Vielleicht war es ihr, naja, okay, jetzt müssen wir laufen, okay. Sie hat es noch gar nicht verstanden, was auf sie zukommen würde. Sie kannte ja sowas auch noch nicht. Sie war noch nicht mal, auch Gott wird sie vielleicht so noch gar nicht gekannt haben. Und jetzt geschieht dieses riesengroße Unglück, diese riesengroße Bestrafung, Vernichtung. Und sie ist so unter Schock oder wie auch immer, läuft daraus, sieht das alles und wird dann von Schwefel und Salz verschüttet. Und wird zu einer Salzsäule. sie hing einfach noch sehr an dem, was sie verlassen haben. Und wir wissen, Lots Frau ist uns zum Mahnmal geworden. Jesus sagt in Lukas Kapitel 17, gedenkt an Lots Frau. Und dieser Zusammenhang von Lukas 17 ist, bindet euch nicht an das Irdische. Wir dürfen es genießen, alles, was wir haben. Wir dürfen es haben, aber wir dürfen uns nicht daran binden, denn sonst wird es uns zum Verhängnis. Gedenkt an Lots Frau. Löst euch von allem, was ihr habt. Genießt es. Ihr dürft das haben, aber ihr dürft euch nicht daran binden. So wie es bei Lots Frau gewesen ist. Wir kommen zum nächsten Punkt. Wir sehen, dass Lot, der Gerechte, mitten aus diesem Gericht quasi in letzter Sekunde herausgerissen wird, um nicht umzukommen. Wie durchs Feuer wird er daraus gerettet. Und Abraham, was ist mit Abraham? Verse 27 und 28. Abraham aber begab sich früh am Morgen zu dem Ort, wo er vor dem Herrn gestanden hatte. Und er blickte hinab, also wir wissen, Abraham oben im Bergland, und jetzt blickt er hinab in diese Ebene, auf Sodom und Gomorra und auf das ganze Land jener Gegend und sah sich um. Und siehe, ein Rauch ging auf von dem Land wie der Rauch eines Schmelzofens. Dicke, schwarze Wolken steigen da auf. Und Abraham sieht es. Abraham, der Gerechte, beobachtet das Ganze aus mehreren Kilometern Entfernung. Weit weg ist das Ganze. Er sieht es, aber er musste nicht gerettet werden aus dieser Situation. Und das ist der große Unterschied zwischen einem geistlich gesinnten Gläubigen und einem weltlich gesinnten Gläubigen, wie wir ihn bei Lot sehen können. Die einen werden nur mit knapper Not aus dem Verderben befreit und nur mit riesengroßem Schaden. Vielleicht kostet es sie die eigene Familie. Sie werden gerettet wie aus dem Feuer, in letzter Sekunde. Und die anderen leben in Frieden und sehen auch das Verderben, aber sie sehen das in Kilometer weiter Entfernung. Es ist ein unglaublich schönes Bild, was wir hier haben. Einmal Lot und einmal Abraham. Zwei Gerechte. Der eine mit knapper Not und der andere aus Kilometer weiter Entfernung. Die Frage ist für uns, zu wem möchtest du gehören? Bei Abraham? Möchtest du neben Abraham stehen? Oder möchtest du zitternd in Zoar neben Lot stehen? Im nächsten Vers lernen wir etwas über Fürbitte. Vers 29. Und es geschah, als Gott die Städte in jener Ebene verderbte, da gedachte Gott an Abraham. Und er führte Lot mitten aus dem Verderben, als er die Städte verderbte, in denen Lot gewohnt hatte. Gott führt Lot mitten aus dem Verderben. Aber um wessen Willen tut er das? An wen gedenkt er? An Lot? An Abraham. Er gedenkt an Abraham. An Abraham, der für Lot Fürbitte erhoben hat. Da können wir für uns persönlich das nehmen, dass wir nicht aufhören sollen, für unsere Lieben Fürbitte zu leisten. Gott nimmt diese Fürbitte sehr, sehr ernst. Er gedenkt daran. Sie hat einen festen Platz in seinem Plan. Gott nimmt diese Fürbitte sehr ernst. Und diese Geschichte geht noch kurz weiter. Auf diese nächsten Verse, die überfliege ich einmal nur, ab Vers 30. Und Lot ging von Zoar hinauf und blieb mit seinen beiden Töchtern auf dem Bergland, denn er fürchtete sich, in Zoar zu bleiben. Und er wohnte mit seinen Töchtern in einer Höhle. Lot war ängstlich und schreckhaft. Und jetzt war ihm die Stadt doch nicht sicher genug. Vielleicht sind ihm die Augen geöffnet worden über den Zustand dieser Stadt. Und sie fliehen in die Berge und wohnen in einer Höhle. Und in der nächsten Handlung zeigt es sich, welchen Einfluss Sodom auf die Töchter von Lot gehabt hatte. Was für die Töchter von Lot normal ist. Lesen ab Vers 31, da sprach die Ältere zu der Jüngeren, unser Vater ist alt Und es ist kein Mann mehr auf der Erde, der zu uns kommen könnte nach der Weise aller Welt, der uns heiraten könnte. So komm, wir wollen unserem Vater Wein zu trinken geben und bei ihm liegen, das meint nichts anderes als sexuellen Verkehr haben mit dem Vater, damit wir von unserem Vater Nachkommenschaft erhalten. So gaben sie ihrem Vater Wein zu trinken in derselben Nacht. Und die Ältere ging und legte sich zu ihrem Vater, und er erkannte es nicht. Er merkte es, also er erkannte sie als Person nicht. Weder als sie sich legte, noch als sie aufstand. Und es geschah am Morgen, da sprach die Ältere zu der Jüngeren: Siehe, ich bin gestern bei meinem Vater gewesen, bei meinem Vater. Wir wollen ihm auch diese Nacht Wein zu trinken geben, dass du hingehst und dich zu ihm legst, damit wir von unserem Vater Nachkommenschaft erhalten. So gaben sie ihrem Vater auch in jener Nacht Wein zu trinken, und die Jüngere machte sich auf und legte sich zu ihm, und er merkte es nicht, weder als sie sich legte noch als sie aufstand. So wurden die beiden Töchter Lots schwanger von ihrem Vater. Sie wussten, dass es etwas Verbotenes war. Verboten in dem Sinne, dass das Lot im nüchternen Zustand darauf nicht eingehen würde. Er wird sich darauf nicht einlassen. Und sie geben ihm Wein zu trinken und haben noch nicht mal ein schlechtes Gewissen dabei. Vermute ich mal, ich weiß es nicht. Aber für sie ist es etwas Normales. Vers 37 und 38. Und die Ältere gebar einen Sohn, den nannte sie Moab. Der wurde der Vater der heutigen Moabiter. Und die Jüngeren gebar auch einen Sohn, den nannte sie Ben-Ami. Der wurde der Vater der heutigen Ammoniter. Jetzt stellt euch mal die Situation vor. Eine Höhle, ein Mann ist da drinnen und vor der Höhle spielen zwei Kinder. Moab und Ben-Ami. Und Moab hört sich so an im Hebräischen wie vom Vater. Und der eine ruft: Moab! Und Lot hört in der Höhle: vom Vater. Und der andere ruft: Ben-Ami! Das ist so etwas, die Übersetzung ist: Sohn meines Verwandten. Permanent dieses Bild. Und Lot ist ein Gerechter. Ein Gerechter in Gottes Augen. Diese beiden Stämme sind immer Israels Feinde gewesen, aber das werden wir dann später nochmal treffen. Ich komme zum Schluss. Diese Begebenheit ist für uns eine große Warnung. Eine große Warnung, nicht mit der Sünde zu spielen. Nicht die Sünde zu suchen, sondern Abstand zu nehmen von der Sünde, von dem gottlosen Leben. Wir sollen nicht auf unser Vorteil aus sein und dabei unser Gewissen und unsere Seele quälen. Das sollen wir nicht tun. Es ist ein sehr hoher Preis. Und wir sollen uns nicht an irdische Dinge binden. Da gedenkt an Lots Frau. Diese Begebenheit ist für uns eine große Ermutigung. Gott nimmt uns sehr, sehr ernst. Gott liebt seine Kinder, auch die Geringsten liebt er wirklich von Herzen. Wir sind sehr wertvoll in Gottes Augen. Und Gott weiß, uns aus der Versuchung zu retten. Er hat das bei Lot gemacht und er kann es auch mit uns tun. Wir dürfen unsere Hoffnung auf ihn setzen. Und es lohnt sich, fürbittend für unseren Nächsten einzustehen. Gott nimmt diese Fürbitte sehr ernst. Wir dürfen sie immer wieder an ihn richten. Er nimmt sie sehr ernst. Und diese Begebenheit ist für uns ein großer Grund, Gott anzubeten. Wir können hier sehen, wie lieb Gott seine Kinder hat, auch die geringsten seiner Kinder liebt er, wie ernst er seine Kinder nimmt. Wir können seine Allwissenheit hier ganz klar erkennen, für das wunderbare Timing in seinen Plänen. Und wir können Gott anbeten dafür, dass er einen Weg kennt, uns aus der Versuchung zu erretten. Amen.